SWR 2 Forum.
Heute beten für den Präsidenten, warum Amerikas Evangelikale Donald Trump unterstützen. Am Mikrofon Holger Gola. US-Präsident Donald Trump steht nicht gerade im Ruf, einen besonders christlichen Lebenswandel zu führen. Dennoch ist Trump zu einer Art Schutzpatron für Amerikas Evangelikale geworden. Der US-Präsident fördert ganz gezielt die frommen Fundamentalisten in den Vereinigten Staaten. Er sucht ihre Nähe, schanzt ihnen wichtige Ämter zu. Ob Vizepräsident Mike Pence oder Neil Gorsuch, Richter am obersten Bundesgerichtshof, mit den Ernennungen religiöser Hardliner hält Trump die Evangelikalen bei Laune. Im Gegenzug fordert er ihn allerdings ab, seinen egomanen Lebenswandel zu akzeptieren, oft auch zu legitimieren. Wie kommt es zu dieser seltsamen Allianz aus Macht und Religion? Ist den amerikanischen Glaubenseiferern politischer Einfluss letztlich wichtiger als christliche Werte? Und was bedeutet das für die evangelikalen Kirchen weltweit? Darüber diskutieren wir mit Esther Berg-Chan, Religionswissenschaftlerin an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt, mit Dr. Hans-Jörg Hemminger, Weltanschauungsbeauftragter der Württembergischen Landeskirche im Ruhestand und mit Dr. Michael Hochgeschwender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Universität München. Vergangenen Sommer ging ein Gebet um die Welt. Robert Jeffress, einer der Lieblingsprediger des US-Präsidenten, dankte Gott laut dafür, Zitat, dass wir einen Präsidenten wie Donald Trump haben, der an die Macht des Gebets glaubt, Zitat Ende. Umstehende nickten immer wieder ergriffen, fast ekstatisch. Professor Dr. Hochgeschwender, im Deutschen Bundestag gibt es wie in den USA auch ein sogenanntes Gebetsfrühstück, aber kein Kirchenführer würde vor Kameras laut und vor allem inbrünstig für die Bundeskanzlerin oder den Bundespräsidenten beten. Warum diese Verehrung, weil Trump ihre Politik betreibt?
Das ist ein Teil der Antwort. Der andere Teil der Antwort liegt sicherlich darin, dass es auch Ausdruck der Schwäche der evangelikalen Bewegung in den USA ist. Seitdem George W. Bush mit seiner Präsidentschaft am Ende war, haben die Evangelikalen es nicht mehr geschafft, einen eigenen Kandidaten auf den Thron zu heben. Das heißt, sie müssen sich jetzt im Grunde fast bedingungslos jemanden an den Hals werfen, der zumindest Teile ihrer politischen Ansichten vertritt. Wobei man ja auch unterscheiden muss, es gibt innerhalb des evangelikalen Lagers ganz unterschiedliche politische Strömungen. Und weiß Gott, nicht alle Evangelikale sind mit Donald Trump so zufrieden.
Dr. Hemminger, in den USA sind Staat und Religion eigentlich viel strenger getrennt als bei uns. Wie nah sind sich Evangelikale und der Präsident aus Ihrer Sicht?
Es gibt verschiedene Strömungen. Wir dürfen zum Beispiel nicht vergessen, dass nach theologischen Maßstäben nahezu alle afroamerikanischen Kirchen auch evangelikal sind. Und die unterstützen natürlich den Präsidenten mit großer Mehrheit nicht. Sondern es sind über 80% der weißen Evangelikalen gewesen, die wohl zu seinem Wählerpotenzial gehört haben. Und hier gibt es nicht eine Nähe zum Staat. Das würde das amerikanische Befinden nicht treffen, sondern eine Nähe zu gesellschaftlichen Ordnungsmächten, für die man nun den Präsidenten zumindest teilweise als Garanten einer herkömmlichen traditionellen Ordnung sieht.
Darauf müssen wir noch ausführlicher zu sprechen kommen, Frau Berg-Chan. Wir haben es schon gehört, 80% der weißen Evangelikalen haben Donald Trump zum Präsidenten gewählt. Warum ist der Mann so beliebt, obwohl sein Lebenswandel nicht unbedingt als fromm bezeichnet werden kann, wenn er etwa mit Affären prahlt? Was läuft in den USA anders als im Rest der Welt?
Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob die Bezeichnung beliebt tatsächlich zutrifft. Ich glaube, Donald Trump ist eine ganz wichtige Figur für die Evangelikalen. Aber er ist das, glaube ich, gerade weil er das Amt bekleidet, das er bekleidet derzeit. Es gab im globalen evangelikalen Feld ab den 1970er Jahren eine Hinwendung zum aktiveren Engagement in der Welt, das auch das Feld der Politik eingeschlossen hat. Und es gibt innerhalb dieses Feldes seit den 80er, 90er Jahren diese Idee, man müsse eben auch ganz gezielt mit Schlüsselfiguren sozusagen der Welt, weltliche Schlüsselfiguren zusammenarbeiten, um evangelikale Ziele zu erreichen. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist Donald Trump eine ganz wichtige Figur. Das entbindet ihn aber gleichzeitig und entbindet ihn als auch die Evangelikalen, ihn ihren eigenen Wert- und Moralvorstellungen unterzuordnen.
Professor Hochgeschwender, um einen Begriff von Trump aufzunehmen, was läuft da für ein Deal zwischen dem US-Präsidenten und den Evangelikalen oder zumindest einem großen Teil der Evangelikalen in den USA?
Also es gibt von evangelikaler Seite zwei zentrale Begriffe, wenn es um Donald Trump geht. He's a fellow sinner. Also er ist ein Sünder wie wir alle. Was interessant ist bei ihm, dass man darauf verzichtet, dass er ein Schuldbekenntnis ablegt. Denn George W. Bush hat ja noch ein Schuldbekenntnis abgelegt. Und man ist auch bei seinen Sünden etwas großzügiger als etwa bei Barack Obama, der weniger derartige Sünden begangen hatte. Der andere ist, it's a sacrifice. Es ist ein Opfer. Wir opfern im Grunde unsere Vorstellungen von privater Individualmoral um des größeren Zieles willen. Und das größere Ziel, um das es geht, ist vor allem die Frage der Abtreibung. Und deswegen ist Neil Gorsuch so wichtig als Supreme Court Richter, denn mit ihm könnte es sein, dass bei einem nächsten Urteilsspruch Roe vs. Wade das Abtreibungsurteil von 1973 gekippt wird. Das ist das eigentliche Ziel evangelikaler Politik in den USA.
Ist das das einzige Ziel, dass man wegen der Abtreibung eine so große Nähe zu dem US-Präsidenten sucht? Oder wofür stehen die Evangelikalen besonders in Amerika und was wollen sie erreichen, Dr. Hemminger?
Es ist nicht das einzige Ziel, aber ein vorrangiges Ziel, das Abtreibungsrecht zu ändern. Das andere große Thema ist Gender, Umgang mit Homosexualität. Aber ich würde doch den Unterschied zwischen der Individualethik, der angesprochen wurde, und der Ordnungsethik, die sich dann in staatlicher Gesetzgebung ausdrücken soll, hervorheben. Das eigentliche Ziel der Evangelikalen, der Rechtsevangelikalen, um mal diesen Begriff aufzuführen, denn das sind natürlich nicht alle, ist die Vision einer gottgemäßen, der Bibel entsprechenden staatlichen Ordnung. Und mit dieser Vision soll sozusagen das Leben, die Existenz derer gerechtfertigt werden, die nun einverstanden sind, nach der biblischen Ordnung zu leben. Wenn Sie in die Diskussionen reingehen, finden Sie immer wieder den Begriff der biblischen Ordnung, der mit unserem evangelischen Verständnis von Bibelauslegung hier gar nichts zu tun hat, sondern für eine bestimmte äußere Ordnung steht.
Frau Bergschan, Herr Hochgespender, das riecht ja fast schon nach einem christlichen Gottesstaat.
Ja. Das würde ich so nicht sagen, denn die Evangelikalen in ihrer großen Mehrheit, es gibt eine winzige Gruppe, das sind die Anhänger der sogenannten Dominion Theology, die vertreten die Idee eines theonomen Staates. Also jetzt keiner Theokratie im engeren Sinne, sondern eines theonomen, gottgefälligen Staates, wenn man so will. Das Gros der Evangelikalen tritt durchaus für die Trennung von Staat und Kirche ein, will aber, wie gerade zu Recht gesagt worden ist, eine Gesellschaftsordnung, ja, die man als konservativ christlich umschreiben könnte. Dabei ist das Ziel gar nicht so sehr ein biblischer Staat, sondern man orientiert sich eher an der eigenen Imagination der 1950er Jahre. Das ist die Idealzeit für viele Evangelikale, vor allem für weiße Rechtsevangelikale. Das trifft zum Beispiel auf sogenannte Linksevangelikale oder progressive Evangelikale oder schwarze Evangelikale alles gar nicht zu. Man muss immer sagen, über welche Gruppe man redet. Und dann muss man auch noch einmal unterscheiden zwischen Fundamentalisten im strengen Sinne und Evangelikalen im weiteren Sinne. Fundamentalisten neigen eher dazu, die Idee des theonomen Staates zu vertreten, viele Evangelikale eben nicht.
Ja, ich denke, interessanterweise ist man sich dieses Vorwurfs im evangelikalen Feld, selbst in dem eher rechten Spektrum, glaube ich, sehr bewusst. Es gibt eine relativ wichtige Schlüsselfigur in diesem Feld, das ist C. Peter Walkner, der selber auch veröffentlicht in diesem Feld der Dominion Theology, das Professor Hochgespender gerade erwähnt hatte. Und da setzt man sich sehr kritisch mit dieser Idee ja einer theonomen oder theokratischen Gesellschaft auseinander, lehnt diese ab und sagt, nein, nein, die Demokratie, das ist die einzig richtige, das ist die Staatsform, die wir anstreben. Aber wir wollen sozusagen innerhalb der Spielregeln der Demokratie selbst wichtige Schlüsselpositionen uns aneignen, um dann von diesen Schlüsselpositionen aus eben die Gesellschaft unseren Vorstellungen, das sind eben evangelikale Wert- und Idealvorstellungen gemäß, zu transformieren und mitzugestalten.
Professor Hochgespender, was war denn in den 1950er Jahren so ideal aus evangelikaler Sicht?
Also das sind mehrere Dinge. Zum einen war die Scheidungsquote noch nicht so hoch wie heute. Also der Zerfall der Familie ist etwas, was viele Evangelikale und zwar über alle Lager hinweg umtreibt. Das andere ist, es gab noch nicht das Abtreibungsurteil Roe vs. Wade, das ist ja erst 1973 gekommen. Insgesamt war das Vertrauen auch in die demokratischen Institutionen und den Staat noch größer, was unter anderem damit zusammenhängt, dass der liberale Judicial Activism, der Justizaktivismus in den 50er Jahren noch nicht so ausgeprägt war, wie dann in den 1960er Jahren mit den rigideren Urteilen zur Trennung von Staat und Religion, vor allen Dingen auf Schulebene. Das beginnt 1962 mit Engel versus Vitali, einem Urteil, in dem das Schulgebiet verboten worden ist. Und bis heute in Umfragen sind fast 80% der Amerikaner gegen dieses Urteil. Also insofern hat hier der Supreme Court sehr gegen die Mehrheitsmeinung der Amerikaner entschieden. Und das hat maßgeblich in den USA zur Politisierung des evangelikalen Lagers mit beigetragen. Zum anderen dürfen wir nicht vergessen, es sind weiße Evangelikale. Und in den 1950er Jahren waren die USA ganz klar noch ein Staat von Weißen. Und das ist etwas sozusagen Außerreligiöses, das hier auch eine Rolle spielt. Das Gefühl zunehmend von Minderheiten, von Schwarzen, von Latinos, von Asiaten bedroht zu sein.
In Deutschland ist evangelikal eher ein Unwort. Hans-Jörg Hemminger, Sie haben vor 2 Jahren das Buch Evangelikal von Gotteskindern und Rechthabern geschrieben. Was bedeutet dieser Begriff heute sowohl in Amerika als in Deutschland und vielleicht auch weltweit?
In Deutschland ist dieser Begriff erst in den 60er Jahren im Zusammenhang mit dem Streit um die Bibel überhaupt erst geprägt worden und bezeichnet seither ja so etwas wie das theologisch konservative, ursprünglich nicht unbedingt das politisch konservative Lager der evangelischen Kirche, der Freikirchen, des Pietismus. Wir haben inzwischen hier eine Situation, die anders ist als in den USA. Ich denke, das muss man sagen. Ein erheblicher Teil des sehr schwachen deutschen Evangelikalismus in diesem Sinn ist nicht so politisiert wie in den USA. Das liegt an der Tradition des Pietismus, der traditionell eher politikfern ist. Auf der anderen Seite haben wir die heftige Diskussion in den USA zwischen Linksevangelikalen, Rechtsevangelikalen. Hier auch nicht. Der deutsche Evangelikalismus ist so schwach, dass diese Diskussionen, die zum Beispiel sehr dringend wären, praktisch nicht geführt werden. Das ist in den USA völlig anders.
Ich habe gelernt, Evangelikale nehmen die Bibel absolut wörtlich. Frau Bergschan, wofür stehen denn Evangelikale weltweit? Weil sie haben ja einen Zulauf in Südamerika, in Afrika, in Asien.
Evangelikale nehmen die Bibel wörtlich, ist etwas, das sicherlich viele Evangelikale selber auch von sich aus sagen würden. Wofür Evangelikale stehen, dazu ist es vielleicht tatsächlich erstmal wichtig festzuhalten, dass das sich theoretisch von Kontext zu Kontext, von Sprecher zu Sprecher unterscheidet. Es gibt aber, und das geht auf den Historiker Babington zurück, so vier ganz zentrale Merkmale, die sicherlich von vielen Evangelikalen weltweit geteilt werden. Das ist zum einen die Überzeugung, dass es notwendig ist, dass man eine Art persönliches Bekehrungserlebnis einmal in seinem Leben hat, das dann aber auch im Laufe des Lebens immer wieder wiederholt wird, sich immer wieder dazu bekannt wird. Dazu gehört die Betonung einer Gefühlserfahrungsdimension im eigenen Glauben, die ganz wichtig ist. Also der Glaube ist nichts, was nur irgendwie im Kopf stattfindet, in der intellektuellen Auseinandersetzung, sondern es ist etwas, das gefühlt werden muss, in der engen persönlichen Beziehung mit Gott. Dazu kommt, und das klang jetzt auch schon an in den Beiträgen, die Überzeugung, dass es ganz zentral ist, aus dem Glauben, für den Glauben aktiv zu werden. Und das in allen Bereichen des Lebens, eben auch in Wirtschaft, in Politik und so weiter und so fort. Dann spielt eine ganz zentrale Rolle, das haben Sie gerade eingangs erwähnt, die Bibel in allen Lebensbereichen. Also die Idee, dass alle Bereiche meines Lebens, auch das Berufsleben, das alltägliche Leben, das Familienleben von diesen Standards, die man dann eben auf die Bibel zurückführt, durchdrungen wird und sich daran messen lassen muss. Und zu guter Letzt spielt der Kreuzestod Christi und damit verbunden aber auch millenaristische Vorstellungen, also Vorstellungen von der Endzeit, eine ganz zentrale Rolle für Evangelikale weltweit. Gerade diese Endzeitvorstellung, die nahe Wiederkunft Christi, lädt den Aktivismus Evangelikaler weltweit in allen Bereichen der Gesellschaft mit einer gewissen Dringlichkeit auf, die es so vielleicht in anderen christlichen Strömungen nicht gibt.
Und man kann möglicherweise ergänzen, dass das etwas ist, was sie auch nahe an Trump gebracht hat, dessen apokalyptische Rhetorik. Wenn Sie daran denken, wie oft er gesagt hat, die USA stünden vor einem Desaster und das Ende sei nah. Das ist etwas, was Evangelikale sehr deutlich anspricht und das ist auch zum Beispiel der Punkt, wo Evangelikale und Mormonen sich ganz deutlich unterscheiden. Auf die Mormonen hat diese Desaster-Rhetorik überhaupt nicht gewirkt, während sie in der Apokalyptik der Evangelikalen mit angelegt ist. Und das ist ein Punkt, wo Trump Evangelikale relativ leicht erreichen kann.
Ich würde doch diesen Begriff, die Bibel wörtlich nehmen, etwas relativieren wollen. Wenn Sie zum Beispiel in Deutschland auf die Sprecher des Rechtsevangelikalismus schauen, haben Sie praktisch keine Bibelfundamentalisten darunter, sondern es wäre eher richtig zu sagen, die Bibel wird in einer spezifischen Weise gelesen, nämlich als Regelbuch für alle Lebensbereiche von der Staatsordnung zur individuellen Moral bis hin zur Wissenschaft. Dann wird der Kreationismus daraus begründet, also die Ablehnung der Evolutionstheorie. Dass die Bibel wörtlich genommen wird, ist relativ irreführend, weil viele Passagen, die zentral sind, zum Beispiel der Umgang mit den Fremden, der im Alten und Neuen Testament eine wichtige Rolle spielt, werden ausgeblendet.
Es ist tatsächlich eine sehr selektive Wahrnehmung der Bibel und das ist einer der zentralen Unterschiede zwischen Fundamentalisten und Evangelikalen. Fundamentalisten versuchen tatsächlich, die Bibel möglichst wörtlich zu nehmen, können es auch nicht immer, weil das im Grunde auch nicht geht. Bei Evangelikalen gibt es durchaus auch Theologen. Ich denke an Brevard Childs, einen relativ bekannten Bibeltheologen, der durchaus historisch kritisch auch mit der Bibel umgeht. 1994 hat es ein sehr interessantes Treffen zwischen amerikanischen moderaten Evangelikalen und konservativen Katholiken gegeben, wo man sich unter anderem darauf einigte, durchaus auch Elemente der katholischen Naturrechtslehre zu rezipieren. Das heißt, Evangelikalismus auf ein intellektuelleres Fundament zu stellen. Und man darf nicht sagen, das sind jetzt die Fundamentalisten oder diejenigen, die ein Gottes Staat wollen, sondern es gibt ganz, ganz unterschiedliche, zum Teil auch sehr widersprüchliche Gruppen.
Kommen wir nochmal auf den US-Präsidenten Donald Trump zurück. Warum ist ihm die Nähe zu den Evangelikalen so wichtig und warum schanzt er ihnen wichtige Posten zu?
Das lässt sich relativ leicht erklären. Die Evangelikalen, zumindest diejenigen, die sich der Christian Right, der christlichen Rechten, nahestehen fühlen, sind eine leicht mobilisierbare Gruppe, die gehen zur Wahl. Und in Anbetracht amerikanischer Wahlbeteiligungen, die oft bei 50-60% liegen, ist es wichtig, dass eine Gruppe mobilisierbar ist. Und hier haben sie eine Infrastruktur mit entsprechenden evangelikalen Predigern, mit Nachrichtensendern, mit Hörfunk, mit Fernsehsendern und allen möglichen, die diese Gruppe immer wieder zu den Wahlen bringt. Und das macht sie so unverzichtbar.
Und das bedeutet auch, dass dann Sie dem Präsidenten letztlich moralische Eskapaden vergeben oder verzeihen, Herr Emminger?
Die moralischen Eskapaden werden irgendwie integriert in das Bild, indem man entweder sagt, die liegen in der Vergangenheit und wir sind allzumal Sünder, oder die individuellen Maßstäbe der Evangelikalen sind zum Opfer zu bringen, dem größeren Guten, nämlich der Lebensordnung, die nun bibelgemäß mit Hilfe von Trump gemacht werden kann. Wobei, und das ist mir immer wichtig, das ist eine eigentlich unrealistische Vision, dass die Lebensordnung sozusagen eine tatsächliche Besserung der gesellschaftlichen Verhältnisse mit sich bringt. Denn die konkrete Politik von Donald Trump, die fördert ja die traditionelle Familie nicht, wenn sie zum Beispiel Entsolidarisierungsprozesse in der Politik haben, in der Gesundheitsfürsorge. Das fördert natürlich die Abtreibung und vermindert sie nicht, wenn sie das ein Kind auszutragen, zum Beispiel für eine alleinstehende Frau, ein höheres Armutsrisiko wird. Also um die verantwortungsethischen Konsequenzen wird gar nicht gefragt, sondern es geht um eine eigentlich visionäre Lebensordnung, die dem Individuum einen hohen Wert zuschreibt, dass diese biblische Lebensordnung bejaht. Was konkret daraus folgt, ist seltsamerweise gar nicht im Blick.
Da würde ich an einer Stelle gerne widersprechen, denn wenn man sich die Praxis der Evangelikalen in den USA ansieht, so sind sie die Gruppe, die mit am meisten für Charities spendet. Im Gegensatz etwa zu liberalen Protestanten, die relativ wenig spenden, weil sie sich im Wesentlichen auf den Staat verlassen, auf Welfare. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb Evangelikale heute eher im konservativen Lager stehen. Sie lehnen die staatlichen Welfare-Gedanken ab als Bevormundung des Individuums. Und da sind sie extrem individualistisch in einer fast liberalen Tradition. Aber im Gegensatz zu liberalen Libertären und liberalen Protestanten sind sie große Anhänger der Charity, also der privat organisierten, kirchlich organisierten Wohlfahrt. Und da setzen sie sich dann sehr wohl auch für Frauen ein, die in Not sind, wenn es um Abtreibungsfragen geht. Aber was sie strikt ablehnen, ist das, was sie als staatliche Bevormundung ansehen.
An der Stelle kann man auch sehen, dass Evangelikale im Grunde unglaublich modern sind in der Art und Weise, wie sie eben zum Beispiel das Subjekt in den Mittelpunkt ihrer Praxis und Theologien stellen, das eben handeln soll und aktiv werden soll und selbst sein Leben formen soll, natürlich immer in enger Beziehung zu Gott. Und das andere, das denke ich in diesem Zusammenhang auch interessant ist, vielleicht um einen Vergleich heranzuziehen, es wurde eben erwähnt, es geht um das Individuum, es geht um den individuellen Lebenswandel und die Idee, die dahinter steckt, ist eben, man setzt beim einzelnen Individuum an, das transformiert werden soll, das verändert werden soll, das ein gottgemäßes Leben führen soll und aus dieser Veränderung ganz vieler einzelner Individuen wird sich dann eben die gesamte Gesellschaft irgendwann in Zukunft dorthin verändern, dass wir eben diese gottgemäße Gesellschaft haben. Das ist, glaube ich, ein grundsätzlich anderer Ansatz, als zum Beispiel dabei anzusetzen, strukturelle Gesellschaft Strukturen zu verändern. Und das unterscheidet vielleicht die Evangelikalen von den Befreiungstheologen, die wir in anderen christlichen Strömungen haben, die einen grundsätzlich anderen Ansatz haben, wie gesellschaftlicher Wandel herbeigeführt werden kann.
Es ist ja auch interessant, dass die Evangelikalen auf das Abtreibungsurteil Roe vs. Wade 1973 erst einmal positiv reagiert haben, weil sie gesagt haben, es stellt jetzt den Frauen frei, sich zu entscheiden und wir unterstützen sie bei ihrer Entscheidung in die richtige Richtung. Und es war im Grunde erst einmal nur die katholische Kirche, die massiv gegen Roe vs. Wade vorgegangen ist, bis ab 1975, 76 dann auch die Evangelikalen in diese Richtung eingeschwenkt sind. Also auch hier sieht man diesen traditionellen, stark ausgeprägten Individualismus, den man im evangelikalen Lager in Nordamerika schon im 18. Jahrhundert erkennen kann.
Jetzt sind die Evangelikalen natürlich in den USA nicht die einzigen, die ihren christlichen Glauben bekennen und praktizieren. Die Katholiken wurden schon angesprochen. Regt sich Widerspruch dort?
Das katholische Lager ist möglicherweise noch gespalten als das evangelikale. Die sind nämlich ziemlich genau 50-50 zwischen, sagen wir mal, progressiven und konservativen Katholiken gespalten, wobei auch die konservativen Katholiken ein relativ großes Spektrum abdecken von, sagen wir mal, sehr ultramontan Papsttreuen bis hin zu Leuten, die sagen, der Papst redet zu viel über Politik und an dem orientieren wir uns gar nicht mehr, sondern wir orientieren uns an einem, was man als Catholic Whigism bezeichnet, einem Art katholischem Altliberalismus. Also da gibt es eine unglaubliche Spannbreite. Auch in der Abtreibungsfrage ist der Katholizismus stark gespalten. Insofern ist er im Grunde momentan weniger handlungsfähig als die Evangelikalen, wobei ich noch einmal sagen möchte, die Evangelikalen seit dem Jahr 2005 haben deutlich an Attraktivität nachgelassen in der amerikanischen Gesellschaft. Die sind nicht mehr so stark, wie sie unter George W. Bush waren. Viele Evangelikale weigern sich inzwischen von sich selber als evangelikal zu reden. Sie sagen, wir sind conservative mainline und das ist ein deutlicher Linksruck innerhalb des evangelikalen Lagers. Und was dann übrig bleibt, sind sehr, sehr konservative Evangelikale.
Ja, ich bin doch sehr stark der Ansicht und ich denke, die ganze Geschichte der Christenheit belegt das. Das ist eine Illusion. Ja, wir können nicht weder als Kirche noch als Staat die Schwachen soweit alle in Starke verwandeln, dass gemeinschaftliche Solidarität auf staatlicher Ebene nicht mehr nötig ist oder auf kirchlicher Ebene. Und ich denke, hier ist es auch wichtig zu widersprechen. Ja, niemand will einen massiv übergriffigen Staat. Aber sozusagen staatlicher Zwang zur Solidarität wird auch in den USA durch individuelle Erweckungserlebnisse nie wegfallen.
Nun gibt es eigentlich auch in den USA hinreichend säkulare Kräfte, die genau diese Ideen teilen. Also wenn Sie in die libertäre Bewegung hineingehen, die eher mit Christentum wenig am Hut hat, dann finden Sie dort Menschen, die noch viel radikaler sind als die Evangelikalen. Richtig. Die Evangelikalen sind verglichen mit denen fast schon sozialdemokratisch. Also insofern, es geht bei vielen darum zu sagen, wir müssen Individuen stärken. Das liegt ganz tief in der amerikanischen Tradition. Es gibt die gegenteilige Tradition ebenfalls, wie sie von den Demokraten vertreten wird. Aber das ist sehr viel radikaler ausdifferenziert, als es in Deutschland ausdifferenziert ist.
Ja, wir sind natürlich jetzt hier an der Stelle angelangt. Erstens, wieso gibt es die vielleicht überhaupt, wenn doch ihnen irgendwie auch manchmal so dieser Vorwurf anhaftet, sind sie nicht irgendwie doch antimodern? Aber das haben wir ja gerade schon angesprochen. Sie sind eben irgendwo sehr modern in der Art und Weise, wie sie sich bestimmte, ja, aus der Wissenschaft der Moderne zugeordnete Merkmale zu eigen machen. Zum Beispiel eben diese starke Betonung des Individuums und des Subjekts. Ich glaube, dass es vor diesem Hintergrund tatsächlich sehr richtig ist, zu betonen, dass der Evangelikalismus eine Antwort ist auf die Bedingungen der Moderne in unterschiedlichen Regionen der Welt und gerade daraus auch Bedeutung zieht für die Menschen, die sich dieser Glaubensgemeinschaft zugehörig fühlen.
Und insbesondere wodurch?
ein ganz wichtiger Faktor ist, wenn es eben um diese Stärkung oder auch das Empowerment des Individuums geht, das gestärkt werden soll in seinem eigenen Leben, dann geht es auch darum, das Individuum zu stärken, zum Beispiel im Berufsalltag, in der eigenen Lebensführung, mit diesen Herausforderungen, die die gegenwärtige Gesellschaft an uns stellt, umzugehen. Indem das Individuum nicht alleine ist, es nicht alles aus sich selber heraus schaffen muss, die Kräfte nicht allein nur aus sich selber schöpfen muss, sondern sich eben stets in Gemeinschaft wissen darf, sowohl in Gemeinschaft mit Gott, der unterstützt, und bei den charismatisch geprägten Formen des Evangelikalismus spielt auch der Heilige Geist eine ganz besondere Rolle, der immer stärkt, der immer der Beistand, dass immer dabei ist, aber auch die Gemeinschaft der Glaubenden, die eigene Kirchengemeinschaft, die für Evangelikale und aber dann auch, wenn man, je nachdem, wenn man sie darunter zählen möchte oder nicht, Pfingstler und Charismatiker, eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt.
Das sieht man sehr schön in Lateinamerika. Da sind Evangelikale die Religion des Fortschritts und ja. der sozialen Mobilität nach oben, zumindest in ihrem Selbstverständnis, während der Katholizismus sozusagen die Religion von hintervorgestern ist, derjenigen, die stagnativ irgendwo stehen bleiben. Und in Westafrika haben sie eine ganz ähnliche Situation. Das heißt, da gelingt es den Evangelikalen und Pfingstchristen sehr stark, sich als zu profilieren als die Religion, die dem Fortschrittsprozess der Moderne am angemessensten ist. Das sei dahingestellt, ob das stimmt, aber es gelingt ihnen zumindest, sich so zu verkaufen.
Aber wirklich etwas provokativ, was hat denn unsere säkulare Hauptkultur, die sich über Massenmedien und immer mehr über soziale Medien verbreitet, was hat die diesen Leuten zu sagen? Ja? Wundern wir uns, dass hier die evangelikale Botschaft auch mit ihren Stärken zum Tragen kommt?
Die USA sind im evangelikalen Verständnis immer eine christliche Nation gewesen. Und in ihren Augen hat sich seit den 1960er Jahren eine Kulturrevolution vollzogen, die diese christliche Nation in ihren Werten zerstört. Deswegen kämpfen die. Und deswegen haben die sich politisiert, weil sie den Eindruck haben, das Erbe der USA wird verschleudert.
Im SWR2-Forum diskutieren wir heute Beten für den Präsidenten, warum Amerikas Evangelikale Donald Trump unterstützen, mit Esther Berg-Chan, Religionswissenschaftlerin aus Frankfurt an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen tätig, Dr. Hans-Jörg Hemminger, Weltanschauungsbeauftragter der Württembergischen Landeskirche im Ruhestand, und Dr. Michael Hochgespender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Universität München. Blicken wir nochmal ein bisschen genereller auf die Evangelikalen in den USA und in die Welt hinein. Frau Berg-Chan, was hat das denn für Auswirkungen, wenn jetzt die US-Evangelikalen mit Donald Trump eine ja sehr strenge rechtskonservative Politik betreiben?
Auch wenn es wichtig ist zu betonen, dass der Evangelikalismus weltweit mittlerweile viele Zentren hat und gar nicht mehr alles nur aus den USA kommt, glaube ich schon, dass wichtigen Zentren, Colleges und Bibelschulen, aber auch wichtige Persönlichkeiten, die Bücher schreiben, die auf Tourneen gehen und aus den USA kommen, im globalen Feld nach wie vor natürlich eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich glaube aber, dass es vor diesem Hintergrund ist, wichtig ist, sich klarzumachen, welche öffentliche Rolle Evangelikale in ihren jeweiligen Kontexten spielen können oder auch nicht und auch welche politische Partizipationsmöglichkeiten ihnen zukommen, je nach Kontext ganz unterschiedlich ist. Ich denke an Singapur, den Ort, an dem ich selber sehr viel geforscht habe. Da ist es für Christen wie für alle anderen religiösen Akteure aber auch unmöglich, im öffentlichen Raum politisch aktiv zu werden. Das ist von staatlicher Seite her untersagt. Insofern spielt diese sehr politische Form des evangelikalen Engagements dort zum Beispiel keine Rolle aufgrund dieser äußeren Bedingungen.
Das heißt, da ist die persönliche Lebensführung viel wichtiger.
Die persönliche Lebensführung ist zentral, ja, aber man findet auch durchaus kreativ andere Wege, um im öffentlichen Raum sichtbar und aktiv zu werden. In Singapur sind das die Wohltätigkeitsorganisationen. Also es ist durchaus auch von Staatswegen gewünscht, dass sich religiöse Organisationen hier mit sozialen Dienstleistungen einbringen. Das bedeutet nämlich, dass der Staat diese sozialen Dienstleistungen von seiner Seite her sozusagen herunterfahren kann. So bringt man sich in der Öffentlichkeit ein und ist sichtbar, aber eben nicht auf der politischen Ebene.
Also mir ist das auch wichtig, dass der Evangelikalismus weltweit inzwischen außerordentlich vielfältig ist. Natürlich sind Evangelikale auch in Deutschland nicht alles Modernisierungsverlierer, aber es sind Menschen, die nicht nur in den USA das Gefühl haben, dass ihre Werte entwertet werden. Von der Hauptkultur, wie auch immer die ist. Wir müssen doch auf das hören, was sie sagen. Sie sagen nicht, wir verarmen durch unsere Politik. Das sagen einige, aber viele nicht. Sondern das, was uns wertvoll ist, wird entwertet von den liberalen Medienmachern. Die Lügenpresse lügt uns an, was sozusagen, was die eigentlichen Mächte in der Welt angeht. Das ist doch der Rechtsevangelikalismus. Deswegen finde ich den Begriff kulturell abgehängt auch wesentlich besser als sozial abgehängt. Mir ist unwohl, ist mir dabei, wenn wir so reden, als hätte das gar keine Berechtigung. Natürlich sind die Einzelvorwürfe an die Lügenmedien häufig Unsinn an den Haaren herbeigezogen. Aber dass ein bestimmtes Weltbild, ein bestimmter Lebensentwurf, eine bestimmte Existenzanalyse vermittelt wird, die anderes nicht berücksichtigt, was diesen Menschen wichtig ist, da haben sie nicht Unrecht.
Professor Hochgeschwind, kann man nicht auch andersrum argumentieren und sagen, gerade die enge Weltsicht der Evangelikalen lässt keinen Raum für das, was sonst noch wichtig ist, und deshalb schimpft man dann auf die Moderne?
Also das wäre mir dann auch wieder zu einfach, denn es ist nicht so, dass die komplett antipluralistisch wären. Also sie sind weniger pluralistisch als andere, wobei man dann auch sagen muss, umgekehrt, liberale Medien in den USA sind eben liberale Medien und die vertreten ein ganz bestimmtes Weltbild. Um nur ein Beispiel zu bringen, seit den 1970er Jahren wurde in Sitcoms systematisch darauf hingearbeitet, ein positives Bild von Homosexuellen in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Das haben natürlich auch Evangelikale gemerkt, die sich diese Sitcoms angesehen haben und haben es entsprechend kritisiert. Also insofern haben die Evangelikalen ja nicht völlig Unrecht, wenn sie sagen, da würde ich Herrn Henninger komplett recht geben, sie haben nicht völlig Unrecht, wenn sie sagen, unsere Gesellschaft, die Medien in unserer Gesellschaft, aber auch die Politiker, das in den USA vor allem auch die Gerichte, forcieren eine Entwicklung, die wir so nicht akzeptieren können. Und auf Ihre Frage vorhin noch, welche weltweiten Auswirkungen das hat. Also ich würde sagen, die deutlichsten Auswirkungen wird es in Lateinamerika haben. Die hätte es aber auch dann, wenn Trump nicht Präsident geworden wäre. Denn wenn Sie nach Brasilien gehen, haben Sie inzwischen fast 50% Anteil von Evangelikalen und Pfingstchristen in der brasilianischen Bevölkerung, die auch stark politisiert sind. In Guatemala ist das ähnlich. Also wo die Position der katholischen Kirche komplett zusammengebrochen ist. In vielen lateinamerikanischen Staaten gibt es machtvolle, konservativ-evangelikale Bewegungen, die inzwischen völlig unabhängig von den USA agieren können und die dort auch zunehmend an Zulauf gewinnen.
Was heißt das denn für die globale Politik oder auch für die Politik in Südamerika? Heißt das eine Stärkung auch der Demokratie oder heißt das Rückschritt zu konservativeren, strengeren Strukturen?
Also die Werthaltung in Ihrer Frage ist problematisch, denn das Wort Rückschritt suggeriert ja, dass es eine einlineare Form des Fortschrittes gibt. Als Historiker sehe ich die ehrlich gesagt nicht, sondern es gibt liberale, es gibt progressive und es gibt konservative Positionen gegenüber den Prozessen der Modernisierung, in denen wir uns bewegen. Und möglicherweise läuft es in vielen Teilen dessen, was man früher als dritte Welt bezeichnet hat, momentan darauf hin, dass die Wertvorstellungen, die in Europa und zum Teil im liberalen Nordamerika ausgebildet worden sind, als nicht mehr hinreichend erkannt werden und kritisch in Frage gestellt werden. Das ist aber Bestandteil eines Pluralisierungsprozesses.
Und ich denke, diese Ambivalenz, die Sie gerade angedeutet haben, das ist etwas, was, wenn man so möchte, die Forschung in den letzten Jahren auch herausgestellt hat. Es gab am Anfang diese Idee, dass die starke Betonung der Eigenverantwortlichkeit des Individuums, aber auch die hohe Laienpartizipation, also die große Bedeutung, die den Laien zukommt, gerade auch in pfingstlich-charismatischen Kontexten, so eine Art Demokratisierungseffekt haben könnte. Also man hat dann aber tatsächlich festgestellt, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern dass das genauso gut eben auch in sehr stark hierarchische Strukturen kanalisiert werden kann.
Dr. Hemminger, wenn man sich die charismatisch-pfingstlerische evangelikale Szene in Deutschland anschaut, dann gibt es große Einflüsse aus Amerika, weil es viele Missionare gibt, die hier Gemeinden, Kirchen gründen, die sogenannte Megakirchen etablieren möchten. Und diese Gemeinden sind ja teilweise auch sehr hierarchisch strukturiert.
Ja, natürlich. Wobei man vorab sagen muss, es gibt diese Einflüsse aus den USA. Aber im weltweiten Vergleich ist die pfingstlich-charismatische Szene in Deutschland absolut marginal. Wir müssen ja bedenken, das wurde ja auch gerade schon angedeutet, dass die pfingstlich-charismatischen als Konfession genommen weltweit eine ständig zunehmende Bedeutung haben und bei uns stagnieren sie. Und die am meisten Mega-Mega-Kirche in Deutschland ist das Gospel Forum in Stuttgart mit ungefähr 3000 Mitgliedern. Das ist nichts.
In Amerika würde man das Vierfache erwarten, 12.000 und mehr.
Aller mindestens, ja, um von einer Mega-Kirche zu sprechen. Das heißt, wir haben hier stagnierende Verhältnisse. Wir haben einen absolut marginalen Status und wir haben dann entsprechende Erklärungsversuche, die sind ganz lustig zum Teil, warum das hier dann irgendwelche dämonischen Mächte in diesen Breitengraden die Erweckung verhindern. Wir haben übrigens, das ist psychologisch auch ganz interessant, in Abstand von jeweils 3 bis 5 Jahren große Erweckungsprophetien, die dann immer vollständig im Sand verlaufen, also es passiert nichts. Aber diese religionspsychologischen Effekte sind weltweit völlig bedeutungslos.
Das kann man gar nicht genug betonen, dass die hier so ein Randphänomen sind. Was sich, glaube ich, aber derzeit durchaus auch beobachten lässt, ist eine Faszination, die gerade bei den traditionellen Kirchen ausgeht, von diesen evangelikalen und charismatischen Bewegungen. Man guckt da auch sehr gerne zu den Megakirchen, die ja irgendwie wachsen und so erfolgreich sind. Insofern, ja, würde ich tatsächlich auch mal die steile These wagen, dass es, glaube ich, ganz spannend ist, in Zukunft zu schauen, was sich in den traditionellen Kirchen tut. Denn es gibt da durchaus Formate, die sehr populär und anschlussfähig sind. Ich denke da gerade an solche populärkulturellen Formate wie christliche Musik, aber auch Hillsong, Vineyard, diese großen Zentren, die auch in traditionellen Kirchen sehr beliebt sind.
Da sind die sogenannten Anbetungslieder und Worship-Gottesdienste.
Ja, genau.
Also es ist richtig, dass stilistisch sehr viel übernommen wird, dass auch Kommunikationsformen in den großen Kirchen übernommen werden, übrigens auch auf der katholischen Seite. Ich glaube nicht, dass davon ein theologischer und politischer Einfluss von bemerkenswerter Stärke ausgeht.
Professor Hochgeschwender, die katholische Kirche wird zumindest in Südamerika, das haben Sie schon angesprochen, ganz schön in Frage gestellt, weil der Zulauf zu den evangelikalen Kirchen und Gemeinden sehr groß ist und die Dominanz verloren geht. Was muss die katholische Kirche denn hier in Deutschland, in Europa oder vielleicht auch weltweit von den Evangelikalen befürchten? Oder gilt nach wie vor das Motto, was manche auch sagen, wir sind ein großer Tanker in der Weltgeschichte, uns hält nicht so schnell Pass auf.
Es ist sehr schwer, hier in die Zukunft zu schauen, denn auch in Lateinamerika macht man ganz unterschiedliche Erfahrungen und in den USA ebenfalls. Also es gibt Länder, die vergleichsweise immun gegen den Evangelikalismus sind. Wenn Sie nach Argentinien gehen, Paraguay oder Chile, haben Sie bei weitem nicht diese Art von evangelikaler Erweckung, wie Sie sie in Brasilien haben. Das heißt, da muss man sehr, sehr genau auf die jeweiligen sozialen, politischen und ökonomischen Ursachen schauen. In den USA muss man auch sehr genau hinschauen, wo sind Evangelikale erfolgreich und wo sind sie nicht erfolgreich. Wenn man mit amerikanischen Evangelikalen spricht, sagen sie immer ziemlich deutlich, wir gewinnen zwar vermutlich in der Abtreibungsfrage, das zeigen auch alle Umfragen in den USA, dass die Pro-Life-Position inzwischen mehrheitsfähig geworden ist. Wir haben aber Gay Marriage verloren, also die homosexuellen Ehe, und das ist, zeigen auch alle Umfragen. Und was man ebenfalls sieht, man verliert die Jugend in den Großstädten. Ja. Also der Evangelikalismus ist offenbar für die, was man so gerne als die Millennial-Generation bezeichnet, nicht attraktiv. Und da diskutieren Evangelikale inzwischen selber untereinander, wie man das irgendwie aufhalten könnte, diesen Erosionsprozess in den amerikanischen Großstädten. Ich würde der katholischen Kirche immer raten, sich auf ihre eigene Tradition und ihre eigene Stärke zu besinnen und nicht zu versuchen, andere zu kopieren.
Aber warum laufen die Jugendlichen in Scharen weg oder lassen sich nicht gewinnen für die etablierte Form einer evangelikalen Kirche und Gemeinde? Ist das das Argument des Konservatismus?
Ja, es ist zum Teil das Argument sozusagen dessen, was man in der katholischen Tradition als Sacrificium Intellectus bezeichnet hat, wenn sie etwa in den Kreationismus hineingehen. Also das ist etwas, was viele junge Leute in den Großstädten inzwischen nicht mehr akzeptieren, selbst wenn sie sich als bibeltreu sehen. Auch der Umgang mit Homosexuellen wird von diesen Jugendlichen anders gesehen als im Mainstream der Evangelikalen. Es gibt auch Fragen von Ehescheidung, Fragen von Geschlechtsverkehr vor der Ehe und solche Dinge. Das sind alles Probleme, die die katholische Kirche zum Teil ja auch hat. Also wo die Lebenswirklichkeit gerade der großstädtischen Jugend eine ganz andere geworden ist als das, was propagiert wird und wo dann die Evangelikalen Schwierigkeiten haben, darauf zu reagieren.
Frau Bergschan, Sie haben ja eben auch erwähnt, dass die Evangelikalen teilweise sehr modern sind. Hier würde ja es heißen, dass sie mit ihrer Modernität auch an eine Grenze kommen, wenn sie für junge Menschen zu restriktiv und zu eng werden.
Also zunächst möchte ich der Diagnose zustimmen, dass sich da gerade etwas tut im evangelikalen Feld. Ich glaube aber nicht nur, dass die Jugendlichen sozusagen das evangelikale Feld völlig hinter sich lassen. Das gibt es bestimmt auch, ich möchte hier nochmal ganz kurz auf Singapur verweisen, wo gerade pfingstlich-charismatischen evangelikale Gemeinschaften seit den 80er Jahren sehr stark gestiegen sind, von 10 auf fast 18% an der Gesamtbevölkerung. Aber eine Gruppe, die genauso stark gestiegen ist und mittlerweile fast genauso stark ist wie die christliche Gruppe, sind all diejenigen, die sich zu keiner religiösen Gemeinschaft bekennen. Das andere ist aber, dass es auch innerhalb des evangelikalen Feldes neue Formen gibt. Ich denke hier zum Beispiel an die sogenannte Emerging Church-Bewegung, die neu entstehende Kirche, wenn man so möchte. Die ist vor allem in den urbanen Zentren angesiedelt, die ist eher jünger im Durchschnitt. Und das sind also Evangelikale, die sich ganz bewusst mit dieser Kritik, die Sie gerade erwähnt haben, auseinandersetzen. Also der problematischen Symbiose, die Teile des Evangelikalismus mit der Moderne eingegangen sind. Wie kann man das aufbrechen? Welche neuen Formen von Evangelikalismus müssen wir finden? Und da spielen dann eben auch solche Themen wie Ökologie eine ganz große Rolle. Das sind weniger konservative Gemeinschaften mit anderen Einstellungen gegenüber Homosexualität, Scheidung, Wiederverheiratung und so weiter. Also da tut sich etwas, glaube ich, auch innerhalb des Feldes.
Diese Emerging Churches, das ist eine sehr interessante Bewegung. Insgesamt sieht es aber momentan so aus, als hätten die Evangelikalen in den Großstädten der USA Probleme. Das gilt nicht für die sogenannte Dritte Welt. Also da ist es ganz anders. Da ist auch das Feld noch mal viel breiter, würde ich es einschätzen, als in den USA. Was in den USA tatsächlich auch inzwischen kritisch diskutiert wird und was zu dem Phänomen geführt hat, das ich vorhin benannt habe, nämlich dass viele sich inzwischen als Conservative Mainline bezeichnen, ist tatsächlich diese ganz, ganz enge Verbindung zur Republikanischen Partei. Mir hat einmal ein Evangelikaler gesagt, immer wenn die Republikaner mit dem Abtreibungsfähnlein winken, rennen wir wie die Lemminge hinterher. Sie tun aber im Grunde nichts für uns. Also das ist etwas, wo auch ein gewisses Maß an Unzufriedenheit innerhalb des amerikanischen Rechtsevangelikalismus erkennbar ist. Und man hat natürlich viele Schlachten geschlagen, die man dann gegen Konservative verloren hat. Also gerade jetzt im Bereich des Kreationismus, das berühmte Kitzmiller-Urteil, in dem der Kreationismus als unwissenschaftlich erklärt worden ist. Das war ein konservativer Richter, der von Bush selber ernannt worden war. Das haben die Evangelikalen auch nicht vergessen. Also insofern ist es tatsächlich im Moment auch nötig, um wieder etwas Anschluss zu bekommen an die gesellschaftliche Entwicklung in den USA, bestimmte Debatten innerhalb des evangelikalen Lagers kritisch zu führen. Denn in den USA haben sie ein ähnliches Phänomen. Der Anteil der nicht konfessionell Gebundenen, das sind jetzt nicht notwendig Atheisten, aber der Anteil der nicht konfessionell Gebundenen steigt seit etwa 10, 15 Jahren kontinuierlich an.
Hier in Deutschland, das haben wir schon gesagt, ist alles etwas anders wegen der Kleinheit der Bewegung. Aber man kann auch hier beobachten, dass es durchaus Gruppierungen gibt, die für junge Menschen attraktiv sind. Was aber attraktiv ist, sind einmal Stilelemente, ja, des Frömmigkeitsstils, und zum anderen genau individuelle Frömmigkeitserlebnisse, also die emotionale Erfahrungsfrömmigkeit. Und wenn das geboten wird, dann nehmen Jugendliche sozusagen irgendwie Sexualmoral und so weiter durchaus in Kauf. Sie richten sich aber nicht danach. Das ist ja auch ein Stück Spätmoderne, dieser Individualismus, dem das dann eigentlich egal ist, was für Regeln irgendjemand erlässt, solange die Erlebnisebene stimmt.
Was man hierin auch sieht, wir haben vorhin ganz viel darüber gesprochen, dass der Evangelikalismus oder evangelikale Diskurse und Praktiken für Menschen interessant sein könnten, weil sie sich in irgendeiner Art und Weise, sei es jetzt kulturell, sei es sozioökonomisch benachteiligt, fühlen. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Faktor, der wichtig ist, und das ist, dass der Evangelikalismus auch mit den Wünschen der Menschen etwas zu tun hat. Also den Wünschen nach einem besseren Leben, den Wünschen nach Gesundheit, nach einer harmonischen Beziehung, nach einer harmonischen Familienleben. Und ich glaube, das ist zum einen, wo wir merken, dass das Wünsche sind, die durchaus auch durch die modernen Massenmedien kommuniziert, in unterschiedlichen Schichten sehr ähnlich sind. Und etwas, das den Evangelikalismus dann auch eben unter Jugendlichen interessant macht.
Professor Dr. Hochgeschwender, im Augenblick versuchen Trump und die Evangelikalen Amerika ihre Sicht der Welt aufzudrücken. Was passiert eigentlich, wenn Trump in 2 Jahren nicht wiedergewählt wird oder sogar vorher zurücktreten müsste? Wo bleiben dann die US-Evangelikalen?
Sie werden sich ja einen neuen Kandidaten suchen. Also, denn Trump ist ja kein Evangelikaler. Trump, wenn er überhaupt religiös ist, hängt dem sogenannten Gospel of Prosperity an. Das hat mit Evangelikalismus rein gar nichts zu tun. Also insofern ist das ja auch nicht ihr Mann, und seine Vorstellungen sind nicht notwendig ihre Vorstellungen. Es gibt bestimmte Abschnitte der Straße, die man gemeinsam gehen kann. Aber wenn sich die Wege trennen, ich glaube, die Evangelikalen werden Trump keine Träne nachweinen, wenn sie einen besseren Kandidaten finden. Auf evangelikaler Seite würde ich dem mit großer Gelassenheit entgegensehen.
Das war das SWR 2 Forum Beten für den Präsidenten, warum Amerikas Evangelikale Donald Trump unterstützen. Für die interessante Diskussion bedanke ich mich bei Esther Berg-Schann, Religionswissenschaftlerin an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main, bei Dr. Heinz-Jörg Hemminger, Weltanschauungsbeauftragter der Württembergischen Landeskirche im Ruhestand, und Dr. Michael Hochgespender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Universität München. Am Mikrofon war Holger Gola.